60 Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
Hallo und herzlich willkommen zu 30 Minuten Kunst. Ich bin Jens Trocher und zu Gast in Hannover, und zwar im Sprengel-Museum. Und es gibt eine Ausstellung, die heißt Niki Kusama Murakami Love You for Infinity. Ich habe schon eine Folge darüber gemacht. Es wird noch eine weitere Folge geben. Und wir widmen uns in dieser Folge Yayoi Kusama. Und ich bin verabredet mit Nora Niefanger, die diese Ausstellung mitkuratiert hat. Hallo, Frau Niefanger. Und Sie haben gleich ein typisches Werk von Yayoi Kusama rausgesucht. Ein Kürbis.
Ja, der Pumpkin von Yayoi Kusama. Hallo erstmal an die Zuhörenden. Der ist direkt, wenn man reinkommt in unsere Ausstellung, links ganz groß auf dem Boden. Es ist eine große Skulptur von ihr. Und die scheint ganz silbern. Und da sind ihre typischen bunten Polkadots auf dem Kürbis zu sehen. Und wir waren als Museum total erfreut, dass wir so ein tolles, auch super typisches Werk von ihr gleich am Anfang präsentieren können. Gleich am Anfang ein schönes Highlight der Ausstellung.
Yayoi Kusama ist Japanerin, und helfen Sie mir, warum beschäftigt sie sich so gern mit Kürbissen? Es ist ja nicht der einzige, ich kenne auch schon ein paar.
Ja, das liegt in der Kindheit. Da gibt es anekdotische Erzählungen von ihr, dass sie sich in Kürbisfeldern viel aufgehalten hat mit ihren Geschwistern, und das ist einfach bei ihr hängen geblieben. Und sie ist wie bei die anderen beiden Künstlerinnen, Niki, auch die weitere Frau, Murakami, der Mann. Gibt es gewisse Motive oder Characters, die so ein bisschen bei ihr hängen geblieben sind und auf die sie immer wieder zurückkommt? Und das ist bei ihr, sind das die Kürbisse, bei Nikis sind das die Nanas und bei Murakami sind das seine Flowers, also seine Blumen. Und die sieht man dann in der Ausstellung alle zusammen in dem ersten Raum. Genau, also das ist typisch japanisch, auch in der japanischen Geschichte der Kürbis. Und was noch typisch ist, sind ihre Punkte natürlich darauf. Und die sind zurückzuführen auf ihre Halluzinationen. Also sie ist schon früh als Kind erkrankt an so Wahnvorstellungen und Halluzinationen. Und die hat sie auch in ihrer Kunst verarbeitet.
Jetzt haben wir so einfach Kürbis gesagt. Es ist ein wahnsinnig schöner und es ist ein wahnsinnig großer Kürbis. Woraus ist der?
Aus Stainless Steel und bemalt mit bunter Farbe. Also es ist sehr, sehr schwer. Da brauchten wir auch Spezialgerät, um den in einem Ausstellungsraum zu platzieren.
In der Ausstellung werden zwei Künstlerinnen und ein Künstler zusammengeführt. Und was bei allen dreien auffällt, ist diese Fröhlichkeit in diesen Werken. Und auch bei diesem Kürbis ist das so, der strahlt einen richtig an. Wie geht's Ihnen?
Ja, mir geht das auch so, und das ist ja auch irgendwie das ganz, ganz Besondere von allen drei künstlerischen Positionen, dass es durchaus schwere Themen sind, die sie in eine fröhliche, bunte Ästhetik verwandeln, die einfach super viel Spaß macht. Und das kann man dann so schön sehen, dass man natürlich dann, wenn man sich die Kunst anguckt, erstmal diesen fröhlichen Eindruck hat, und wenn man dann ein bisschen drüber nachdenkt oder auch ein paar Infos bekommt, gibt es eine tiefere Ebene und auch eine Ebene, die durchaus eine gewisse Schwere hat. Da geht es um Krankheit, um Ängste und ja, auch die Herausforderungen des Lebens, und das ist irgendwie ja ganz besonders.
Sie haben gerade die Lebenserfahrung der Künstlerin und des Künstlers angesprochen. Yayoi Kusama ist schon recht alt, sie lebt noch. Aber sie ist in einer Zeit aufgewachsen, da war Japan ja noch eine sehr konservative Gesellschaft. Ist es zum Teil heute auch noch so? Wie hat sie das erlebt oder wie ist sie aufgewachsen?
Sie ist unter sehr repressiven Lebensumständen aufgewachsen. Also sie kam aus einer verhältnismäßig wohlhabenden Familie, aber sehr strengen Familie, die auch das nicht gut fand, dass sie Kunst studieren wollte, was sie dann aber trotzdem gemacht hat. Aber vorher auch schon als junges Kind hat sie natürlich den Zweiten Weltkrieg, also sie ist Jahrgang 1929 hat sie dann in den Ende der Kriegsjahre Kinderarbeit machen müssen. Sie hat da auch mit Textil gearbeitet, musste da Uniformen nähen und so, also fürs Militär. Und das hat sie nachhaltig geprägt. Dann wurde sie gezwungen, von ihrer strengen Mutter ihrem Vater nachzuspionieren, der sexuelle Affären hatte. Das hat sie auch traumatisiert. Das verarbeitet sie auch viel in ihren Werken. Also sie hat es wirklich ganz und gar nicht leicht und ist auch dann in die USA emigriert, um ihrer Familie, aber auch der japanischen Gesellschaft zu entfliehen. Das war wie ein Befreiungsschlag im Grunde für sie.
Wir hatten es schon erwähnt, sie ist bekannt, berühmt für ihre Bilder oder Werke mit Punkten. Und wir haben jetzt hier einen Schmetterling aus dem Jahre 2011.
Ja, genau, der ist auch voller Punkte, aber das Interessante an Kusama ist wirklich, dass dieses Motiv der Polkadots, das ist bei ihr schon in den ganz, ganz, ganz frühen Zeichnungen, die sie als Kind wirklich so mit 16 oder noch früher angefertigt hat, da hat sie schon die ersten Punkte auf kleine Selbstporträtzeichnungen gemacht und das zieht sie halt durch bis jetzt in ihr hohes Alter. 2011 ist jetzt, könnte man auch schon als Spätwerk bezeichnen, also Künstlerin ist es natürlich, ja, weiß man da nicht, wo man anfängt. Und das Werk ist total schön, weil es relativ großformatig ist als Gemälde und eine unglaublich bunte Strahlkraft hat. Und das hängt bei uns in dem thematischen Raum der Liebe, weil wir darin auch so eine Form der Selbstliebe und der Liebe zur Natur sehen. Das könnte man vielleicht auch als Selbstporträt lesen, das Werk. Und ja, diese Punkte, das hat dann ja natürlich auch, wenn man das sein ganzes künstlerisches Leben so durchzieht, natürlich immer auch sowas Selbstreferenzielles. Und ja, die können bedrohlich wirken, aber auch ganz fröhlich.
Ich finde, was Sie gesagt haben, dass es ein Selbstporträt sein könnte, total schön, weil es ist wirklich sehr fröhlich, aber irgendwie auch geheimnisvoll, wie immer bei diesen Bildern. Wenn man drauf guckt, hat das sowas Hypnotisches für mich.
Ja, das finde ich auch. Das passt auch zu dem Titel der Ausstellung, Love You for Infinity, also die Unendlichkeit. Das ist bei Kusama auch ein Motiv oder etwas, was sie unglaublich beschäftigt, diese Entgrenzung. Also ich stelle mir das auch vor, wenn man selber auf einmal, wenn sich die Sichtweise durch eine Halluzination verändert, dass man dann wirklich auch Schwierigkeiten hat mit der Selbstwahrnehmung oder auch, wo fangen Dinge an, wo hören die auf? Diese Art von körperlicher Erfahrung versucht sie uns als RezipientInnen ja, zu zeigen oder auch körperlich erfahrbar zu machen durch ihre Kunst. Und das gelingt ja auch ganz gut.
Absolut. Und ich finde, so ein Schmetterling als Selbstbildnis für eine Künstlerin ist einfach wundervoll. Zur Liebe gehört auch die Sexualität. Und dafür gibt es einen extra Raum in der Ausstellung. Und darin hängt ein Werk von Yayoi Kusama. Das hätte ich jetzt da nicht hingehangen. Aber Sie haben es gemacht, vielleicht nicht persönlich. Es nennt sich Blue Stripes und es ist ein Bild?
Ja, oder es ist eine Assemblage vielleicht. Also es ist auf jeden Fall dreidimensional. Das sind Stofffalli auf einem Rechteck platziert, also aus Stoff. Da haben wir wieder eines ihrer Materialien. Und das ist eine Werkphase von ihr. Da hat sie unglaublich viele Werke, die so sind. Also mit diesen kleinen stofflichen Ausformungen. Damit hat sie alles Mögliche überzogen. Sessel, Puppen, Schuhe haben wir auch ein paar in der Ausstellung. Ganz, ganz unterschiedliche Dinge. Wir hätten da doch viel, viel mehr ausstellen können. Nur leider sind die auch sehr fragil, so aus den 60er Jahren. Deswegen gibt es da auch von vielen Museen dann Restriktionen, was den Leihverkehr angeht. Aber was so spannend daran ist, dass es ja sie sich in den 60er Jahren dann auch im Zuge der Emanzipation und der 68er-Bewegung ganz viel auch mit der sexuellen Befreiung beschäftigt hat. Und sie selber aber auch immer ganz mutig, finde ich, gesagt hat, dass es für sie auch immer ein Angstthema ist. Und sie sich da dann ihren Ängsten, was Sexualität angeht, stellt. Und das finde ich auch wirklich eine mutige Aussage, gerade als junge Frau, das dann so zugeben zu können. Und hier hat man natürlich natürlich ein männliches Symbol der Sexualität, was sie aber ganz klein zeigt und sich so von der Materialebene oder Materialästhetik, dem er sich auch aneignet. Gleichzeitig zeigt sie uns aber auch eine Masse, die dann wieder bedrohlich ist natürlich, ne? Und das ist irgendwie dieses Wechselspiel des eigentlich Kleinen und Weichen, was aber, wenn man jetzt auch ans Patriarchat denkt, schnell auch zu einer bedrohlichen Macht werden kann.
Eigentlich möchte man es direkt anfassen, was natürlich streng verboten ist, aber es sind so kleine, ich beschreibe das nochmal, wie so kleine Kissen, das ist Stoff und alles ist übereinander genäht.
Genau, und es ist ganz lustig, in alter Literatur oder älterer Literatur, gerne auch von Männern geschrieben, wird das dann so etwas verschämt beschrieben wie Ausformungen oder so. Aber es ist wirklich einfach ziemlich deutlich, vielleicht jetzt nicht in dem Werk, aber in anderen, was sie damit gemeint hat und wie das zu lesen ist. Und ja, das ist irgendwie lustig, dass dann auch in der Rezeption sich da vielleicht dann an der einen oder anderen Stelle ein bisschen drumherum gedruckst wird.
Was an Yayoi Kusama erstaunlich ist, sie hat sich ihren Ängsten gestellt und ich glaube, sie hat sich selbst auch in eine Klinik eingewiesen. Warum?
Genau, in den 70er Jahren, 77, also sie ist dann in den 70er Jahren zurück nach Japan als erfolgreiche Künstlerin. Also da hatte sie dann schon internationalen Weltruhm erlangt und konnte dann, so stelle ich es mir vor, mit stolz geschwellter Brust zurück in ihr Heimatland und hat dann gemerkt, dass ihre Symptome ihrer lebenslangen Krankheit so stark geworden sind, dass einfach der Leidensdruck so hoch war und dass sie dann eine Klinik aufgesucht hat und in der lebt sie bis heute.
Und arbeitet aber weiter.
Ja, ganz, ganz aktiv. Also wir haben jetzt vor kurzem ja wahrscheinlich alle mit, vielleicht viele mitbekommen, dass sie da diese Monster, kann man ja auch sagen, Kooperation mit Louis Vuitton hatte. Da gab es in Paris einen Kusama-Roboter in Lebensgröße und ein riesiges, aufgeblasenes Skulptur von Kusama, eine Art Luftballon-Selbstporträt, wo sie dann die Häuserfassade mit ihren Punkten bemalt hat. Also da hat sie wahrscheinlich noch sehr, sehr viel Arbeit drin gesteckt. Aber man weiß ja auch immer nicht, bei so einer alten Künstlerin, die auch sehr, sehr abgeschottet lebt, da muss man ja auch ganz ehrlich so sagen, wie viel davon macht sie noch selber und wie viel ist einfach das Studio. Und das verbindet auch alle drei künstlerischen Positionen der Ausstellung. Die haben alle enormen kommerziellen Erfolg gehabt und haben das immer noch. Und das kann man kritisch sehen, kann man aber auch als Erfolg verbuchen. Ich finde es manchmal immer ein bisschen schwierig, dass gerade bei Künstlerinnen, also bei weiblichen Positionen, dann so ein kommerzieller Erfolg oft dazu führt, dass man da dann sagt, ja, vielleicht kann man dann die künstlerische Position nicht mehr ernst nehmen. Aber bei einem Jeff Koons oder so feiert man das. Also das, ja, da gibt es so unglaublich viele Ebenen dazu. Und wir haben auch in der Ausstellung einen Raum, der sich dieser Problematik widmet. Und da haben wir auch Leihgaben von Yayoi Kusamas Kooperation oder Kollaboration mit Louis Vuitton zu sehen.
Diese Kooperation oder Kollaboration, Sie haben es gerade gesagt, sie werden nicht immer so positiv gesehen, aber ich erinnere mich an einen Pop-Art-Künstler, der mit Siebdrucken auch Haufen Geld verdient hat.
Andy Warhol wahrscheinlich. Da geht es bestimmt in der Murakami-Folge viel drum. Da gibt es nämlich extrem starke Parallelen, die man da aufmachen kann. Bei Kusama ist es auch so, dass sie einfach unglaublich viele Produkte von ihr gibt, die man auch kaufen kann, Kissen auch. Das verbindet sie auch wieder mit Murakami. Niki de Saint-Phalle hat selber, da war es so ein bisschen der Zweck heiligt die Mittel, könnte man sagen, weil sie so ein Großprojekt hatte, was ein anderes großes Kunstprojekt, was sie damit finanziert hat. Und bei Kusama und Murakami muss man schon sagen, da spielen vielleicht noch andere Motivationen eine Rolle. Aber man darf natürlich auch weder Kusama noch Murakami darauf reduzieren, weil die haben auch ganz, ganz tolle andere Werke gemacht, die auch für sich stehen und die diesen kommerziellen Beigeschmack nicht haben.
Und sie haben noch so ein ganz, ganz tolles Werk von Kusama da, was, glaube ich, jeder sehen will oder vielleicht auch schon mal irgendwo gesehen hat. Es ist unheimlich fotogen und ich glaube, dort werden die meisten Selfies drin gemacht. Oder es ist ein Infinity Room, richtig?
Ja, genau. Also das ist ja auch ein Werke von ihr, wo wir jetzt ein Beispiel in der Ausstellung haben, für die sie berühmt ist. Das sind Rauminstallationen, die man betreten kann als Rezipientin und dann halt diesen einfach ein körperliches Gefühl hat und in unserem Fall ein körperliches Gefühl der Entgrenzung. Das ist ein verspiegelter Raum. In diesem schweben bunte Leuchtkugeln, die dann auch immer die Farbe wechseln. Und da kann man ganz, ganz unterschiedliche, auch wahrscheinlich je nach Tagesform unterschiedliche Empfindungen drin verspüren. Also es kann eine sehr meditative Atmosphäre ergeben. Man kann sich aber auch beengt fühlen oder eine Weite verspüren. Es ist sehr, sehr unterschiedlich. Und natürlich Fotos kann man noch und nöcher machen. Und die sind alle wunderbar.
Ich war drin und fand es beeindruckend. Ich fand es eher so psychedelisch. Mir ging es so, dass ich da so einen sehr, ja, wie sagten das auch, entgrenzten Eindruck hat. Es sind die Polka-Dots eigentlich in 3D.
Ja, genau so ist es. Und psychedelisch ist auch ein gutes Stichwort. Das passt wieder zu Kusamas sehr, ja, intensiver Beschäftigung mit der 68er-Bewegung. Da sind auch Filmaufnahmen entstanden, die auch wirklich sehr psychedelisch sind, mit schnellen Schnitten und wilden Getanze und wilder Musik. Also das kann durchaus sein, dass sie auch so ein Gefühl noch erzeugen wollte. Das war auch einfach eine Zeit, die sie sehr geprägt hat, wo sie auch als auch Performances gemacht hat, die sehr provokant waren. Sie ist dann nackt durch die Straßen gegangen. In Tokio wurde sie sogar einmal verhaftet. Also sie hat dann in Europa einfach so nackte Performances gemacht, wo sie sich selber mit ihren Polkadots bemalt hat und andere und das dann versucht in ihrem Heimatland noch auch mal zu machen. Und da kam das dann nicht ganz so gut an. In Europa will man, also da will ich jetzt nicht so einen großen Unterschied machen. Da war das natürlich auch, hat sie da bestimmt auch Gegenwind erfahren, aber verhaftet wurde sie da in Tokio, aber nur für ein paar Stunden. Das muss man auch dazu sagen.
Jetzt müssen Sie mir noch ein Betriebsgeheimnis verraten. Kommt so ein Raum auf einem riesigen LKW an oder sind das alles Einzelteile und die werden hier aufgebaut? Wie funktioniert das?
Das waren 13 riesige Kisten. Also das hat dann, glaube ich, mehrere LKW-Ladungen gebraucht. Und das hat unglaublich lange gebraucht, den aufzubauen. Obwohl sich das ganze Team da sehr gut drauf vorbereitet hat. Das kamen dann noch externe Restauratorinnen. Und das war wirklich ein großes Team, das da tagelang wirklich viel gearbeitet hat und da muss es wirklich auf den Millimeter passen. Also es ist wirklich dann so ein Stecksystem und das ist ja ein Raum im Raum und der ist komplett verspiegelt. Das heißt, Spiegel haben ja auch die Eigenschaften, zerbrechlich zu sein und gleichzeitig auch unnachgiebig. Das war wirklich Millimeterarbeit und ja, unsere Restauratorinnen haben gesagt, dass das wirklich auch eine einmalige Sache in ihrer Karriere war, sowas aufzubauen. Und es hat sich trotzdem, trotz der ganzen Mühen, sehr gelohnt.
Neben so einer Fleißarbeit für Kuratorinnen und Restauratorinnen hat Yayoi Kusama natürlich auch selber sehr fleißig an Bildern gearbeitet. Und ein so ein Bild ist auch wieder so ein ganz fantastisches. Es hat viele Punkte, ist in Rot gehalten. Und zeigt?
Es heißt See in the Evening Glow, das, was wir jetzt beispielhaft rausgesucht haben. Es gibt einige solcher Gemälde. Wir haben auch ein großes Triptychon. Und da beschäftigt sie sich wieder mit der Entgrenzung. Und das ist Fleißarbeit, sich hinzusetzen und natürlich jede einzelnen Punkte. Es gibt auch Netze, die sie malt, dann über Stunden auf die Leinwand zu bringen. Und das hat wieder ganz viel natürlich mit der Verarbeitung von Traumata, von Ängsten zu tun, sich auch einer Angst zu stellen. Und es hat natürlich auch dieses Versunkene in einer Handlung, die sich immer wieder wiederholt, hat ja auch, kennt man ja vielleicht auch aus der Meditation oder aus vielleicht auch aus der Religion, so etwas Mantrahaftes. Das spielte alles mit rein. Das hat dann natürlich auch, konnte man sagen, auch einen vielleicht auch einen kulturellen Bezug. Das ist viel vielschichtiger, als man vielleicht denken mag, wenn man davor steht. Und wir können davon vielleicht das vielleicht auch als Aufforderung verstehen, auch mal ein bisschen innezuhalten im Alltag und uns auch mal selber die Zeit zu nehmen, Handlungen bewusst auszuführen. Vielleicht ist das auch für uns stressreduzierend und nicht nur für so großartige Künstlerinnen.
Ich habe das Experiment gemacht und habe mich davor gestellt und die Augen geschlossen und mal wieder aufgemacht und es war wirklich fast wie eine Meditation. Sie können das auch erleben und zwar noch bis zum 14. Februar 2026. Niki Kusama Murakami, die Ausstellung. Vielen Dank, Frau Niefange, das war sehr toll. Vielen Dank fürs Lauschen. Bis zum nächsten Mal.